Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen in ePod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Big in Japan. Die Formel E biegt zum ersten Mal ab in das Land der aufgehenden Sonne. Alles rund um das E-Prix-Wochenende in Tokio hört ihr hier. Auch greifen wir nochmal das Thema Abt auf und einen möglichen Einstieg einer Traditionsmarke in die Formel E-Weltmeisterschaft. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Ja, es ist wieder Race Week in der Formel E, da freuen wir uns, da haben wir uns schon in der letzten Folge gefreut und jemand, der sich sicher mitfreut, ist Tobi Würz an der anderen Seite der Leitung. Hallo Tobi.
Hallöchen und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf das anstehende Rennen der Formel E in Tokio, Japan.
Ja, wird sicherlich von der Zeitverschiebung her nicht so toll. Ich meine, früh aufstehen ist dabei angesagt, ist wahrscheinlich für die Langschläfer-Fans der Formel E nicht unbedingt erfreulich. Was bist du denn für so ein Typ? Eher lange oder Frühaufsteher, wenn es in so Richtung Wochenende geht?
Ich bin tatsächlich auch am Wochenende eher Frühaufsteher, wenn jetzt auch keiner, der morgens um 6 Uhr dann immer schon aus dem Bett rausfällt. Aber, muss man sagen, in Tokio ist die Zeitverschiebung ja so enorm, das könnte ja den einen oder anderen auch vielleicht dazu bewegen, wenn er dann am Freitagabend lange unterwegs war, ein bisschen länger noch rauszubleiben und dann, wenn er morgens am Samstag zurückkommt, das Rennen sich auch anzugucken. Aber ich glaube, da werden wir nachher nochmal separat drauf eingehen, wenn wir uns um die Zeiten der einzelnen Sessions kümmern.
Genau, das machen wir und bevor wir darauf kommen, machen wir erstmal das und arbeiten das auf, was so liegen geblieben ist und das machen wir im Newsüberblick. Einschaltquoten. DF1 hat die Zuschauerzahlen für seine ersten drei Formel-E-Übertragungen veröffentlicht. Besonders das Freitagsrennen in Diriyah sorgte für Ernüchterung.
Einigung gescheitert. Es wird keine Regeländerung für den Berlin-E-Prix geben, um WEC-Piloten am Sonntag den Rennstart zu ermöglichen.
Ein neuer Pokal. Die Formel E führt noch während der laufenden Saison eine Herstellerwertung ein. Punkteberechtigt sind die beiden bestplatzierten Fahrzeuge eines Herstellers in jedem Rennen.
Und Einstieg. Lola arbeitet gemeinsam mit Yamaha am Formel-E-Einstieg zur kommenden Saison. Abt Cupra soll laut einem Medienbericht dann mit diesem Antrieb starten.
Das Thema nehmen wir natürlich mit. Das heißeste Thema aus dem Paddock heißt Lola Cars vor Formel-E-Einstieg. So soll es dem Gerüchten zufolge schon in Tokio an diesem Wochenende eine Bekanntgabe geben. Lola Cars, sicherlich dem einen oder anderen bekannt, auch dem Partner Yamaha, die japanische Motorrad- und Automobilhersteller eben, die konnte man wahrscheinlich gewinnen. Das ist jetzt so ein bisschen Gerüchtefolge, es gibt Fakten dazu und auch sehr viele Gerüchte. Tobi, bring uns mal da ein bisschen auf den Stand der Dinge.
Okay, fangen wir da tatsächlich an dieser Stelle mal mit den Fakten an, das, was wir definitiv wissen. Was ist Lola Cars? Das ist ein Unternehmen, was bekannt ist, darüber können wir einiges sagen. Das Unternehmen wurde Ende der 50er Jahre gegründet und hat verschiedenste Rennautos im Formel- und Sportwagenbereich entwickelt und gebaut. 1997 geriet Lola dann nach einem gescheiterten Formel-1-Einstieg in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wurde an einen neuen Eigentümer verkauft, Martin Birane hieß der. Birane stellte das Unternehmen in der Folge neu auf. Nach kurzzeitigem Aufschwung ging das dann aber 2012 endgültig in Insolvenz. Birane starb dann im Jahr 2018, glaube ich. Und Till Bertholzheimer, ein CEO einer Investmentgesellschaft in New York und nebenberuflich auch Rennfahrer in IMSA-Rennserien, erwarb 2022 von Biranes Familie die Marke Lola sowie die geistigen Eigentumsrechte an mehr als 400 Lola-Konstruktionen. Und seitdem arbeitet der in New York lebende Brite daran, die Marke wiederzubeleben. Ja, das sind Fakten über die Geschichte von Lola. Was wir auch wissen, ist, dass Lola einen Motorsportdirektor verpflichtet hat, der uns gut bekannt ist. Das ist nämlich Mark Preston. Preston ist Mitgründer und ehemaliger Teamchef des Aguri-Teams in den ersten beiden Saisons der Formel E. Nach dem Eigentümerwechsel und der Umbenennung in Techita blieb er im Team als Teamchef und wurde nachher sogar CEO von DS Techita in der Formel E. Und Als Techita dann den Ausstieg für das Jahr 2023, also für die Gen-3-Ära bekannt gab, hatte Preston gesagt, wir müssen uns jetzt neu aufstellen und einen Neustart mithilfe neuer Investoren und neuer Partner für die Zukunft wagen. Der Australier ist damit allerdings nicht aus der Formel E verschwunden, sondern hat die Rennserie mehrfach seitdem wieder besucht. So war er im Jahr 2022 in Valencia bei den Vorsaison-Testfahrten zu Gast und auch im vergangenen Jahr 2023 beim Berlin-E-Prix. Soweit die Fakten zu Lola und ein paar Sachen wissen wir auch definitiv noch über Abt Kupra im Speziellen. Luca, ich glaube, du kannst die Fakten über Abt Kupra mal kurz zusammentragen.
Das ist ja das, was wir wissen bisher von Abt Kupra. Der Vertrag wurde ja mit Mahindra zum Ende der aktuellen Saison gekündigt. Also ist ja klar, dass man für die kommende Saison einen neuen Hersteller an seiner Seite braucht. Vor wenigen Tagen wurde ja bestätigt, dass es mit Porsche Gespräche gab, aber diese nicht erfolgreich geworden sind und damit keine Partnerschaft zustande gekommen ist.
Außerdem ist es ein Fakt, und das wissen wir aus der öffentlich bekannten Herstellerregistrierung der FIA, dass jedes Unternehmen der Welt sich mit einer sechsstelligen Summe dort als Hersteller für einen Formel-E-Antrieb zertifizieren lassen könnte. Eigenen Antrieb entwickeln und dann im Anschluss auch homologieren lassen, dass er in der Formel-E eingesetzt wird. Wie gesagt, das kann wirklich jedes Unternehmen, was bereit ist, diese sechsstellige Summe zu investieren. Das sind soweit die Fakten, die wir in diesem Zusammenhang zusammengetragen haben. Kommen wir nun tatsächlich mal zu dem, was wir nicht sicher wissen, was allerdings im Paddock als Gerücht erzählt wird.
Genau, Lola soll sich nämlich als Hersteller eingeschrieben haben und einen eigenen Antrieb entwickelt haben. Als technischer Partner soll daher auch Yamaha mit an Bord sein, was auch der Grund, nämlich für die geplante Bekanntgabe an diesem Rennwochenende in Tokio ist. Ganz dünn wird es aber dann bei einem weiteren Gerücht, nämlich Yamaha soll sich Hilfe von Toyota geholt haben, die viele Erfahrungen mit Hybridantrieben haben, im Motorsport sicherlich auch mit die meiste im Rahmen der Langstreckenweltmeisterschaft WEC.
Ein weiteres Gerücht, Lola soll, anders als man das denken könnte, nicht als eigenes Team einsteigen, sondern stattdessen Antriebslieferant für ein bestehendes Team werden. Und dieses Team, so sagt man, soll tatsächlich Abt Kupra sein.
Ja, das ist eine interessante Konstellation, die sich da ergeben würde, muss man sagen, auch wenn es dann ein wenig unübersichtlich werden könnte. Abt als Einsatzteam und Kupra als Titelsponsor des Teams, die ja auch eine Automarke sind. Lola zwar als Rennsportmarke und Yamaha eher natürlich im Motorradbereich ansässig, aber das wäre schon ziemlich kurios. Und dann auch diese mögliche Mithilfe von Toyota als Technikpartner, das wäre eine Konstellation, die, ich sag jetzt mal so, sehr, sehr spannend werden könnte.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt da tatsächlich 5 Partner, die daran beteiligt sind. Ein Team, ein Autohersteller, ein überwiegend Motorradhersteller, ein weiterer Autohersteller, der unterstützt. Und dann haben wir noch Lola, eine wiederbelebte Rennsportfirma, die ja selber auch Konstrukteur von diversen Autos gewesen ist. Wirft aber im Endeffekt schon die Frage auf, warum Lola da überhaupt mit drin ist. Theoretisch könnte ja Yamaha auch die Antriebe gleich selbst bauen und an interessierte Teams wie zum Beispiel Abt liefern. Aber da muss man sagen, es ist sehr gut denkbar, dass ohne die Verbindungen und das Engagement von Mark Preston, der ja Motorsportdirektor bei Lola ist, Yamaha niemals auf die Idee gekommen wäre, einen eigenen Antrieb zu entwickeln. Aber, ganz, ganz großes Aber, zu all dem, was ihr in den letzten 5 Minuten etwa gehört habt, nichts Genaues wissen wir nicht. Erst recht gibt's dazu bislang zumindest noch nichts Offizielles. Wie gesagt, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Die ein oder anderen Kollegen haben auch schon berichtet, dass es in Tokio im Rahmen des Tokio E-Prix eine Bekanntgabe geben soll. Was genau da bekannt gegeben wird, können wir an der Stelle aber tatsächlich nur vermuten.
Genau, Tobi, alles sehr spekulativ. Deshalb alles zu den Fakten rund um diesen möglichen Deal rund mit Abt Kupra und Lola und wer da sonst noch alles mit drin hängt, gibt's wie immer bei eformel.de. Da auch gern mal über die Woche hinweg mal ein Auge drauf werfen. Etwas einfacher wird's da hingegen bei der Vorschau in Richtung des kommenden Rennwochenendes in Tokio. Ja, die Hauptstadt von Japan ist ja klar, dass die Millionenstadt auch immer belebt ist, ist auch klar, aber die Strecke hingegen hat es ja auch in sich und hat ein wenig so etwas, was wir auch schon aus London kennen.
Genau, wie in London auch, liegt die Strecke nicht in der Innenstadt, sondern immer noch in der Stadt, im Bereich eines Messezentrums. Das ist das Tokyo Big Sight. Die Strecke ist 2,585 Kilometer lang und hat 20 Kurven. Für alle die sich im Vorfeld schon mal ein bisschen mit dem Kurs beschäftigt haben, die Formel E hat aus Sicherheitsgründen kurzfristig eine weitere Schikane eingebaut und daher 2 Kurven mehr in die Strecke genommen als ursprünglich geplant. Kurz zur Strecke selber, die Strecke ist im ersten Sektor ähnlich wie in London sehr technisch, viele Kurven, eine Kurve folgt die andere relativ langsam. Danach gibt es allerdings 2 Sektoren mit langen Geraden. Und wo wir bei London sind, da haben wir auch eine weitere Gemeinsamkeit. Ähnlich wie in der britischen Hauptstadt kann nämlich auch auf diesem Kurs sehr viel Energie rekuperiert, also zurückgewonnen werden. Und deshalb wird die FIA die für das Rennen zur Verfügung stehende Energiemenge erneut verringern. Statt 38,5 Kilowattstunden, wie wir das in den letzten Rennen haben, werden wir in Tokio nur 32 Kilowattstunden haben. Das berichten auf jeden Fall die Kolleginnen und Kollegen von The Race. Wenn man sich die Strecke mal anguckt, die besten Überholchancen, denke ich, gibt es wohl am Ende der jeweils langen Geraden in den Kurven 10 und 16. Vielleicht auch noch ganz spannend, aktuell sagt die Wettervorhersage Temperaturen bis 21 Grad voraus, aber am Freitag, wenn das erste freie Training stattfinden wird, 90% Regenwahrscheinlichkeit. Das kann sich natürlich in den kommenden Tagen noch ändern, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber wir könnten tatsächlich erleben, dass es auch mal wieder eine Session auf nasser Strecke gibt. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann direkt auch zur Favoritenfrage. Luca, du darfst mal anfangen. Wer gewinnt deiner Meinung nach in Japan?
Ja, mein Siegertipp, und das würde dafür sprechen, dass man auch Erfahrung mitbringen sollte, ist Joe-Erik Vern. Zwar ist DS Penske in Brasilien etwas ins Mittelfeld gerutscht, aber dennoch wird sich der Franzose von seiner besten Seite zeigen müssen, denn Platz 4 ist immer noch gut genug, um auch Plätze und auch Punkte in Richtung Meisterschaft gut zu machen, und das wäre sicherlich vielleicht auch bei einem möglichen chaotischen Rennen, je nachdem wie sich das Wetter noch verschiebt, kommt am Samstag auch noch der Regen, wäre ein Chaosrennen von daher gar nicht mal unwahrscheinlich, könnte sich damit Joe-Erik Vern in Japan den Sieg holen und dabei der große Gewinner aus dem Tokyo E-Prix hinausgehen. Tobi, wie ist denn deine Einschätzung, wer ist denn dein Favorit in Japan? Hoffst du auch so ein bisschen auf dein Regenrennen, damit dein möglicher Favorit da gut rauskommt?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich nicht notwendig. Regenrennen mag immer spannend sein. Ich muss allerdings sagen, das letzte Regenrennen, das wir gesehen haben in London vergangene Saison, fand ich doch schon sehr enttäuschend. Daher, ich hoffe auf ein trockenes Rennen, und was natürlich wirklich sensationell wäre, beim Heimrennen ein Nissan-Sieg. Oliver Rowland, der nach 2 dritten Plätzen in Folge dann jetzt auf die oberste Stufe des Podiums fährt, wäre mega, aber ich glaube nicht so ganz dran, wenn ich ehrlich bin. In meinen Augen liegt die Strecke eher den Porsche-Antrieben, und daher tippe ich nicht auf einen der beiden offensichtlichen Porsche-Fahrer, die als Rennsieger häufiger schon mal getippt werden, sondern ich tippe tatsächlich darauf, dass Antonio Felix da Costa es ähnlich wie in Kapstadt in der vergangenen Saison schafft, auf einer neuen Strecke mal wieder ein Rennen zu gewinnen und damit sowohl sich selbst als auch Porsche im Meisterschaftskampf wieder ganz oben zu etablieren.
Jemand, der sich sicherlich auch oben etablieren möchte, seid ihr in dem Tippspiel. Der ein oder andere, mich eingeschlossen, hat sicherlich noch was gut zu machen aus den letzten Rennwochenenden der Formel E. Also von daher gerne tippen unter kicktipp.de/Formel E. kicktipp.de/Formel E. Da kannst du jetzt teilnehmen. Zwar sind die ersten Rennwochenenden schon vorbei. Von daher, wenn ihr trotzdem gut tippt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, ganz vorne anzugreifen. Deshalb lohnt sich's dennoch, damit zu machen. Und ein wiederkehrendes Thema ist nicht nur das Thema Tippen, sondern auch das Thema Zeitverschiebung. Ähnlich wie in Sao Paulo müssen wir ein wenig auf unsere Zeitverschiebungsuhr schauen. Aber da geht's eher in die andere Richtung. Es wird nicht spät, sondern es wird sehr, sehr früh für uns. Tobi, du hast mal wieder für uns die einzelnen Sessions rausgeschrieben und leitest uns durch das Wochenende.
Genau, das erste freie Training traditionell, mittlerweile ja schon am Freitag. 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Also wer während der Arbeit vielleicht mal den einen oder anderen Blick riskieren kann oder vielleicht Freitag ein bisschen später anfängt, der kann das erste Freitraining ja zur besten Frühstückszeit quasi verfolgen. Das war aber auch die erste und einzige Session, die ja zu relativ normalen Zeiten stattfindet. Das zweite freie Training beginnt am Samstag um Mitternacht. Da sind wir dann wieder bei den Nachteulen, die etwas länger aufbleiben. Die können das zum Beispiel noch ohne Probleme verfolgen. Richtig heftig wird es dann aber beim Qualifying und anschließend den Duels. Die starten um 2.40 Uhr am Samstag. Und das Rennen, das über 33 Runden gehen wird, das startet am Samstag um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wo können wir denn die Rennen verfolgen, Luca?
Ja, DF1 überträgt die Duellphase des Qualifyings. Die erste Phase des Qualifyings gibt es dort leider nicht zu sehen. Das hat sich etwas geändert. Das war auch sehr überraschend für uns in Sao Paulo anzumerken. Aber das Rennen gibt's für euch wie immer live im TV und dann auch im Stream bei df1.de. Die freien Trainings gibt's dann bei uns im Stream bei eformel.de zu sehen. Und in Österreich gibt es das Rennen und auch das Qualifying live zu sehen bei Servus TV und bei Servus TV On, auch ebenfalls ab den Duels und das Rennen eben live dann auch im Stream. Alternativ gibt's auch natürlich das Angebot von Eurosport 2 im Pay-TV. Und für die Hörerinnen und Hörer in der Schweiz auch die einzige Möglichkeit ist, Eurosport 2 euch anzuschauen, um das Rennen zu verfolgen. Und etwas, was immer geht, ist der Live-Ticker, nicht wahr, Tobi?
Genau, der Hankook Formel E Live-Ticker, so der offizielle Name, auf eformel.de. Der eignet sich prima auch als Second Screen, während man auf dem anderen Bildschirm die Live-Übertragung im Fernsehen oder im Stream verfolgt. Einfach mal reinklicken auf eformel.de. Der Live-Ticker ist zu den Zeiten oben direkt verlinkt.
Und mit dem Teleskop blicken wir heute mal in die Hauptstadt.
Tobis Teleskop.
E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Genau, mit dem Teleskop blicke ich heute nach Berlin, wo schon in gut 6 Wochen der Berlin-E-Prix stattfinden wird. Leider werden Fans an beiden Tagen des Events auf einige Stammfahrer verzichten müssen, die gleichzeitig auch in der WEC antreten. Die Formel-E-Teams konnten sich leider nicht darauf einigen, eine Regelanpassung vorzunehmen, um den Fahrern, die parallel am Samstag das WEC-Rennen bestreiten, immerhin am Sonntag das Fahren in Berlin zu ermöglichen. Sebastian Buemi, Nick de Vries, Robin Freins und Nico Müller werden daher am Sonntag aus der Box zusehen müssen, wie sich die Ersatzfahrer der Teams schlagen. Dies hatte sich in der Vergangenheit bereits angedeutet, da mehrere Teams im Vorfeld der Saison ihren Piloten teilweise sogar verboten hatten, in der WEC anzutreten oder aber der Formel E vertraglich Vorrang einräumen ließen, was mutmaßlich auch mit höheren Fahrergehältern einherging. Der Frust ist jedenfalls hoch bei einigen Fahrern und vermutlich auch bei Fans, aber hauptsächlich deshalb, dass sich der Terminkonflikt überhaupt nicht vermeiden ließ. Luca, denkst du, dass es der Formel E vielleicht sogar schadet, dass bei den beiden Rennen in Berlin 4 Ersatzfahrer antreten müssen?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, der Terminkalender sowohl in der Formel E als auch der Langstreckenweltmeisterschaft ist dick gefüllt. Von daher, ja, dass so eine Terminkollision dann auch gerade für uns deutschen Fans dann natürlich so fällt, dass man seinem Lieblingsfahrer möglicherweise dann nicht sieht auf der Strecke, ist extrem bitter. Und vor allen Dingen hat man es ja auch in der Vergangenheit gesehen, gerade Sebastian Buemi kann da ein Lied von singen, kann es auch meisterschaftsentscheidend sein. Von daher natürlich Glück für die Jake Dennis oder Pascal Wehrlein oder sowohl auch Antonio Felix da Costa da draußen, die sich da vielleicht vertraglich abgesichert haben mit ihren Teams, was das Thema Formel E angeht, dass man da Priorität einräumt. Aber zum Beispiel dann eben genannter Sebastian Buemi hat dann eben den Fokus auf die Langstreckenweltmeisterschaft. Ist halt wirklich extrem bitter für die Formel E. Das ist halt auch daran geschuldet, dass eben natürlich die Fahrer so ein Doppelprogramm halt fahren wollen und fahren müssen teilweise dann natürlich auch. Deshalb langfristig könnte das der Formel E oder es ist fast schon langfristig so, dass der Formel E das schadet. Deshalb, ja, wäre da eine Regelanpassung vielleicht wirklich sehr nötig. Oder wie siehst du das, Tobi?
Ich halte es an der Stelle so ein bisschen mit Robin Freins, der sehr enttäuscht war, wenn nicht sogar das noch untertrieben ist, der sehr sauer war, dass es nicht möglich ist, dass zwei FIA-Weltmeisterschaften ihre Kalender aufeinander abstimmen. Dazu muss man wissen, die Langstrecken-Weltmeisterschaft hatte ihren Rennkalender schon relativ früh bekannt gegeben. Die Formel E hat versucht, sich danach zu richten, was allerdings nicht geht. Hintergrund ist unter anderem der, dass die Formel E auf den Veranstalter des Monaco E-Prix angewiesen ist, um das Rennen da stattfinden zu lassen. Dafür gibt's de facto keinen anderen Termin, weil das im Rahmen des Formel 1 Rennwochenendes gemacht wird. Die Strecke wird nur ein einziges Mal aufgebaut. Und darum wird der Kalender im Endeffekt so ein bisschen drumherum geplant. Es ist allerdings auch klar, man wollte auf jeden Fall wieder nach China zurück und in Shanghai gab es auch nicht so viele Termine, die in Frage kommen. Fakt ist allerdings, zwischen Monaco und Shanghai liegen 4 Wochen und in diesen 4 Wochen musste man irgendwo Berlin reinquetschen. Eine Woche vor Shanghai wäre ziemlich eng gewesen, eine Woche nach Monaco wäre auch relativ schwierig gewesen, weil es ein Doubleheader ist, der in Berlin stattfindet und daher musste man an dieser Stelle quasi dieses Wochenende nehmen. Und hatte keine große Wahl. Wie gesagt, Robin Freins findet es ein bisschen schade, dass den Fahrern nicht erlaubt wird, parallel in beiden Rennen anzutreten. Insbesondere verweist er da auf die Vergangenheit, wo es durchaus gang und gäbe war, dass Formel-1-Fahrer beispielsweise auch in anderen Rennserien, zum Beispiel der Formel 2, gefahren sind. Zum Beispiel, um eine neue Strecke zu lernen, zum Beispiel, um mehr Track-Time zu bekommen. Ja, damals, als es noch keine Simulatoren und so weiter gab und die professionelle Vorbereitung in der Form gar nicht so möglich war. Das findet er schade, dass es das in der Form nicht mehr gibt. Kann ich an seiner Stelle auch nachvollziehen. Fakt ist aber auch, diejenigen, die jetzt sagen, alle haben die Regeln vorher gewusst und sich darauf eingelassen, die haben natürlich auch nicht unrecht. Von daher finde ich sehr schade, dass es so kommt und ich hoffe, man wird daraus lernen und vielleicht ein bisschen flexibler bei der Planung der Kalender in Zukunft sein, sodass wir sowas hoffentlich nicht nochmal erleben müssen.
Eine Seite noch dazu gesagt, ich meine, aufgrund natürlich der Entwicklung der vielen Rennserien, jetzt auch schon in den letzten Jahren, viele sind dazugekommen und gerade mit dem Fahrerspektrum, das wir auch in der Formel E haben, die ja auch in dem Langstreckenbereich und auch in dem GT-Bereich drin sind, die fahren ja fast jedes Wochenende ein Rennen und da ist es ja dann nicht unmöglich, dass sich da sehr viel überschneidet, zum Beispiel dann im Mai in Berlin, 11. Mai, Berlin-Wochenende ja Laguna Seca in der Imsa und dann eben das WEC-Rennen in Spa. Also wenn ihr da zu Hause mal die beiden Rennwochenenden oder die Rennkalender der WEC und der Formel E aufmacht, ich glaube, da ist eine Überschneidung meistens zu verhindern, wenn man verschiedene Parameter beachtet, auch teilweise einfacher als man denkt, aber eine Ausnahme müsste man dennoch schaffen, weil an so einem Double-Hander-Wochenende, warum denn nicht? Also von daher schwieriges Thema, aber ich glaube, da wird man immer für und wieder geben, finde ich deshalb, ja, ich glaube, nicht ganz einfach, deshalb wird uns das Thema sicherlich auch länger beschäftigen. Und zum Fastabschluss dieser Folge kommen wir traditionell zum Quiz Grid Dummies. Das Formel E Quiz steht aus Sicht von Tobi W. 4-1. Und da der Gewinner wie bekanntlich immer anfängt, darfst du gerne starten.
Ja, Luca, meine erste Frage heute handelt davon, dass die Formel E am Wochenende in der japanischen Hauptstadt fahren wird. Letztes Jahr gab es mit Hyderabad, Kapstadt und Sao Paulo zwar 3 neue Städte im Rennkalender, aber keine davon war eine Hauptstadt. Welches war denn die letzte Hauptstadt, die neu in den Rennkalender der Formel E aufgenommen wurde?
Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Klar, jetzt denkt man Kapstadt oder auch Sao Paulo, das sind die Hauptstädte von Brasilien respektive Südafrika, aber da erwischt man sich ja auch gerne immer mal eines Schlechteren, wenn man da auch mal gerne auf die Landkarte schaut. Aber gerade in Saison 8 gab es ja sehr viele Neuerungen und auch sehr viele Hauptstädte, die dort mitgespielt haben. Deswegen würde ich tatsächlich mal auf Südkorea tippen und damit dann auf Seoul.
Die Antwort ist vollkommen richtig. Kurzer Hinweis dazu, ich habe in meiner Aufzählung nur 3 Städte genannt. Es gab aber tatsächlich 4 neue Städte im Rennkalender. Portland in Oregon war noch mit dabei. Aber auch das ist nicht die Hauptstadt der USA. Von daher, hier deine Antwort, Luca, vollkommen richtig. Seoul in Südkorea war die letzte Hauptstadt, die neu in den Rennkalender aufgenommen wurde. 1-0 für dich.
Dann kommen wir zu meiner ersten Frage. Und dabei handelt es sich auch um den asiatischen Kontinent. Sehr viele Rennen dort schon gefahren und die Frage ist dabei mit dem Tokyo E-Prix eingeschlossen, wie viele Rennen gab es denn schon auf dem asiatischen Kontinent? Also Doubleheader mit eingerechnet natürlich, ne?
Zählt die Ria für dich mit als Asien?
Ja.
Dann überlegen wir doch mal in Asien. Wir hatten zweimal Peking. Wir hatten viermal Hongkong, zwei Singleheader und ein Doubleheader. Das wären zusammen sechs. Dann hatten wir in den ersten beiden Saisons zweimal Putrajaya. Das sind acht. In Jakarta sind wir dreimal gefahren, sind elf. Es gab jeweils ein Rennen in Sanya und Hyderabad, 13. In Seoul gab es auch nur ein Rennen, aber das war ein Doubleheader, sind 15. Dann kommt die Ria noch dazu. Die Ria war immer ein Doubleheader außer der ersten Saison. Da ist jetzt zum fünften Mal gefahren worden, 5 mal 2 minus 1 sind 9. Also 9 Rennen in die Ria. 15 war ich und 9 mal die Ria zusammen ergibt das nach meiner Rechnung 24. Inklusive Tokio 25.
Und da sind wir auch vollkommen korrekt, 25 ist richtig.
Luca, meine nächste Frage dreht sich auch um Asien, überraschenderweise. Der Kontinent ist ja tatsächlich häufiger schon von der Formel E besucht worden. Die Anzahl der Rennen hatte ich jetzt nicht rausgesucht, aber die konnte ich ja glücklicherweise gerade überschlagen. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer der erfolgreichste in Asien gewesen ist und dort die meisten Rennsiege gefeiert hat?
Die meisten Rennsiege in Asien gefeiert hat? Jetzt dabei meine Frage, zählt für dich Russland zu Asien?
Russland zählt teilweise zu Asien, aber Moskau ist im europäischen Teil von Russland, daher Moskau nicht. Nein. Ich kann aber auch gleich sagen, Nelson Piquet Jr., der damals in Moskau gewonnen hat, wäre es auch nicht.
Einfach nur mal so eine Sicherheitsfrage, deswegen alles klar. Dann ist das für mich auch wieder jemand, der sehr, sehr lange dabei ist. Deswegen kann ich mir tatsächlich vorstellen, so blöd das klingt, die Auswahl ist da jetzt dementsprechend nicht allzu groß. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Lucas Di Grassi.
Okay, Lucas Di Grassi hat hier das allererste Asienrennen gewonnen, was ja auch das allererste Formel-E-Rennen gewesen ist. Lucas Di Grassi hat außerdem ein Rennen in Putrajaya gewonnen. Dann hört es aber leider schon auf. Lucas Di Grassi hat tatsächlich nur zwei Asienrennen gewonnen. Es gibt zwei Fahrer, die haben drei Rennsiege in Asien. Und es gibt sogar einen Fahrer, der vier Rennsiege in Asien hat. Und der Fahrer, der viermal in Asien gewonnen hat, ist auch derjenige, der das letzte Formel-E-Rennen gewonnen hat. Es ist Sam Bird.
Ich hatte tatsächlich, so wie das klingt, also es hört sich natürlich jetzt einfach an, aber ich habe tatsächlich geschwankt zwischen Sam Bird und Lucas Di Grassi, das ist echt bitter.
Genau, also Sam Bird hat gewonnen in Putrajaya in Saison 1, er hat einmal in Hongkong gewonnen, beim Doubleheader, der da stattgefunden hat, und er hat tatsächlich zweimal in Diriyah gewonnen, einmal in Saison 6 und einmal in Saison 7.
Ich hatte tatsächlich Lucas Di Grassi auch irgendwie mit 3 abgespeichert und Sam Bird, weil er auch immer in Diriyah ganz gut dabei ist, auch mit 3, deswegen, naja, gut.
Weißt du denn, wer die beiden Fahrer mit 3 Rennsiegen sind?
Tatsächlich nicht, also kann mir wieder vorstellen, dass irgendwie Sebastian Buemi oder Jorik dann dabei sind.
Hey, beide nicht, tatsächlich sind es Eduardo Mortara. Mortara hat in Hongkong gewonnen, in Diriyah gewonnen und in Seoul. Und der zweite ist Pascal Wehrlein, der tatsächlich zweimal in Diriyah gewonnen hat und zusätzlich auch in Jakarta letztes Jahr.
Dann ist Asien so ein bisschen vielleicht auch gar nicht mal das Pflaster der direkt erfahrenen oder Langzeit-Formel-E-Piloten.
Auf jeden Fall nicht der Formel-E-Champions bislang. Ich glaube, das kann man sagen.
Ja, das stimmt. Dann komme ich mal zu meiner zweiten Frage. Mitch Evans und auch der genannte Sam Bird duellierten sich ja beim Schluss beim Sao Paulo Prix um den Sieg mit dem bekanntlich besseren Ausgang für den Briten. In einem sind sie sich aber gleich, der Anzahl der Führungsrunden für mindestens eine Rennrunde. Und wie viele sind es?
Oh, da habe ich einen Tweet gesehen zu dem Thema. Ich glaube, es waren 215.
Meine Frage war in dem Sinne pro Rennen, also pro Rennen, wo das einmal passiert ist.
Ach, Entschuldigung, dann hatte ich dich falsch verstanden.
Es geht nicht um die Runden, sondern es geht im Endeffekt eine Runde geführt, das zählt eins quasi.
Und Sam Bird hat zum Beispiel 12 Formel-E-Rennsiege. Das heißt, er muss ja mindestens schon mal in 12 Rennen geführt haben und dann alle zusätzlichen Rennen, wo er nicht gewinnen konnte. Puh, also da muss ich jetzt echt raten, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube aber, insbesondere in der vergangenen Saison, da gab es noch das eine oder andere Rennen, wo es sehr viele Führungswechsel und sehr viele Leute gab, die in Führung gelegen haben, halt wegen dieser Windschattenschlachten. Ich sage jetzt einfach mal 25.
Ja, gar nicht mal so weit weg. Die Anzahl tatsächlich ist 21. Also man lag sich auch vor dem Rennwochenende schon sehr knapp beieinander, aber jetzt eben nach Sao Paulo sind es 21. Also mindestens eine Runde geführt in einem Rennen, von daher 21 Mal. Aber tatsächlich fand ich das ziemlich interessant. Klar habe ich auch deinen Statistikartikel gelesen, aber das fand ich ja nochmal irgendwie so ein bisschen spannender, weil man das nicht unbedingt immer direkt alles mal auf den Zettel hat.
Ja, Luca, dann kannst du nochmal auf 2-1 davonziehen. Meine letzte Frage, da geht es schon wieder um Japan, aber tatsächlich um japanische Fahrer in der Formel E. Davon hatten wir in der Vergangenheit ja schon mehrere, aber auch nur einer davon hat auch tatsächlich Punkte geholt. Kannst du mir sagen, welcher japanische Fahrer in der ewigen Formel E Statistik steht und da auch mit Punkten drin vorkommt?
Gut, die Formel-E-Fahrer aus Japan sind ja Takuma Sato und Kamui Kobayashi. Ich würde tatsächlich mal einen letzteren nennen, der einen Punkt dort rausgezogen hat.
Tatsächlich ist es so, dass Kamui Kobayashi keinen Punkt geholt hat, ist zwar 2 Rennen gefahren, zwar unter monegassischer Lizenz, ja, aber er ist Japaner. Allerdings in den beiden Rennen, die er 2017 für Andretti gefahren hat, keine Punkte geholt. Auch Sakon Yamamoto, der ebenfalls 2 Rennen in Saison 1 gefahren hat, hat keinen Punkt geholt in der Formel E. Tatsächlich ist es der von dir schon angesprochene Takuma Sato, der bei seinen einzigen Formel-E-Rennen damals 2 Punkte noch mitgenommen hat. Damals gab es für die schnellste Rennrunde diese 2 Zähler. Er kam zwar nicht unter die Top 10, aber er fuhr die schnellste Runde des Rennens, was ihm 2 Meisterschaftszähler beschert hat. Und das sind bis zum heutigen Tag die einzigen für einen japanischen Fahrer. Luca, es bleibt bei einem Punkt für dich.
Gut, dann bleibt's dabei. Die Frage ist halt, ob du mit einem weiteren Punkt noch davonziehen kannst. Und das ist meine letzte Frage. Und das zählt wieder ein für einen japanischen Fahrer. Welcher japanische Fahrer hält denn in der Formel E eine 100%-Quote?
Zum einen hat Takuma Sato, der nur ein Rennen gefahren ist, natürlich auch in jedem Rennen die schnellste Rennrunde gefahren, wo er angetreten ist. Sakon Yamamoto ist, ich glaube, der ist in London gefahren in Saison 1. Und ich meine tatsächlich, er wäre bei beiden Rennen ausgefallen. Ja, bei einem Fahrer, der nur ein Rennen gefahren hat, ist ja eine 100%-Quote, glaube ich, unsinnig. Daher vermute ich, du meinst tatsächlich den guten Herrn Yamamoto. Und ich tippe, dass er bei beiden Rennen damals in London, Saisonfinale Saison 1, ausgefallen ist.
Das ist vollkommen korrekt. Beide Mal ausgefallen, bei 2 Rennen angetreten, nicht eines davon mit der Zielflagge beendet. Und damit geht der Punkt an dich.
Glück gehabt.
Damit 5-1 im Gesamt für dich, 2-1 aus dem heutigen Tag herausgegangen. Ging sehr viel um japanische Fahrer und auch um den asiatischen Kontinent, aber das ja gar nicht mal so schlecht in dieser Quizrunde. Von daher bringen wir natürlich wie immer Wissen mit in dieser Formel-E-Folge.
Na gut, wir müssen natürlich auch an der Stelle sagen, wir haben uns beide so ein bisschen auch vorbereitet und haben auch offensichtlich beide so in die gleiche Richtung geguckt bei unseren Fragen. Deshalb die Fragen alle so ziemlich in eine ähnliche Richtung. Aber Luca, stell da mal dein Licht gar nicht unter den Scheffel. Eine Frage konntest du richtig beantworten und ich bin zuversichtlich, dass du auch schon bald wieder den Rückstand auf mich verkürzen kannst.
Damit ihr dicht am Geschehen bleibt, macht ihr das am besten, wenn ihr uns auf den Social Media Kanälen folgt, nämlich eformel.de. Das macht ihr am besten über eformel.de, über die Webseite. Dort gibt's alle Verlinkungen zu unseren Social Kanälen und genauso auch zu den neuesten Entwicklungen und News über die Formel E und dem elektrischen Motorsport, den es so auf der Welt gibt. Ebenfalls könnt ihr uns abonnieren und auch bewerten, sowohl bei eformel.de als auch bei deinem Podcatcher der Wahl, Spotify und Apple Podcast und überall da, wo es Podcast gibt. Tobi, ich bedanke mich mal wieder für deine Zeit und für die tolle Vorbereitung auch mit diesem Quiz.
Danke, auch an dich natürlich. Macht immer riesig Spaß, hier mit dir zusammen die Episoden zu gestalten und auch in dem Quiz uns so ein bisschen abzufragen.
Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Wie gesagt, bewerten nicht vergessen, am besten mit 5 Sternen. Und wir melden uns dann wieder zur Analyse, alles was passiert ist aus dem Tokyo E-Prix, dann in der nächsten E-Pod-Folge. Bedanke mich und wünsche dabei ein schönes Rennwochenende und viel Spaß beim Tokyo E-Prix. Ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.